Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business, ein Podcast von M&G Investments. Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Die passenden Antworten haben Dr. Wolfgang Bauer, Fixed-Income-Experte bei M&G Investments, und Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei M&G Investments. Im Gespräch mit unserem Host, dem Wirtschaftsjournalisten Christoph Seeger, erklären Sie den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel des M&G-Podcasts Investment Business. Mein Name ist Christoph Seeger, ich bin Wirtschaftsjournalist mit langjähriger Erfahrung und darf diese Staffel moderieren. Wieder werden wir uns in 6 Episoden mit den Kapitalmärkten beschäftigen. In den ersten 3 Folgen unterhalte ich mich mit Dr. Wolfgang Bauer, Fixed-Income-Experte bei M&G Investments. In den zweiten 3 Folgen treffe ich dann den Kapitalmarktstrategen von M&G Investments, Ivan Domjanic, der den Hörerinnen und Hörern der ersten Staffel wohlbekannt sein dürfte. Nun aber zu dir, Wolfgang. Herzlich willkommen und bitte stell dich doch einmal kurz vor und erkläre, was du genau bei M&G Investments machst.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, Christoph. Auch von meiner Seite natürlich aus herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Wolfgang Bauer. Ich bin seit knapp 10 Jahren als Fondsmanager bei M&G hier in London tätig. Ich arbeite im institutionellen Bond-Portfolio-Management-Team und beschäftige mich hauptsächlich mit Total-Return-Strategien und auch mit Euro-Corporate-Bonds. Und im Asset-Management bin ich, was man in Deutschland als klassischen Quereinsteiger bezeichnen würde. Denn vor meiner Karriere hier im Fondsmanagement habe ich als Chemiker in Cambridge in Forschung gearbeitet und daher stammt auch mein Doktortitel. Also falls du mal in einer späteren Podcast-Folge, Christoph, über Mikroemulsionssysteme oder die Oberflächeneigenschaften von Polydimethylsiloxan sprechen möchtest, dann gib mir einfach Bescheid, jederzeit gerne.
Ja, sehr gerne, Wolfgang. Vielen Dank. Da komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück. Freut mich, einen echten Wissenschaftler an Bord zu haben und nicht nur so einen BWLer, wie ich es bin. Also vielen Dank. Bevor wir uns in den kommenden beiden Folgen jetzt intensiver mit speziellen Kategorien von Anleihen, also weniger mit der Chemie natürlich, beschäftigen, wollen wir uns heute den Institutionen widmen, Wolfgang, deren Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf den Kurs der Bonds haben, den Zentralbanken und Notenbanken. Lass uns einmal mit den Basics beginnen heute. Was sind Notenbanken? Wie sind sie entstanden und was ist ihre Aufgabe?
Ja, also ganz allgemein versteht man unter Notenbanken oder Zentralbanken, und diese Begriffe werden oft synonym voneinander verwendet, Institutionen, die in einem bestimmten Gebiet die Geld- und Währungspolitik gestalten. Ich will und kann gar nicht so tief in die Geschichte der Notenbanken einsteigen, das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber ich finde es durchaus interessant hervorzuheben, wie lange es diese Institutionen eigentlich schon wirklich gibt. Und zwar, wenn man sich beispielsweise die Schwedische Reichsbank anschaut, die wurde bereits 1668 gegründet und sie gilt auch als die älteste heute noch existierende Zentralbank. Nicht viel später, nämlich im Jahr 1694, wurde die Bank of England gegründet, die ich, ja, wenn ich hier aus meinem Fenster in London blicke, in ungefähr 250 Meter Entfernung Luftlinie vom Büro zumindest erahnen kann. Es dauerte allerdings einige Jahrhunderte, bis sich der Aufgabenbereich dieser Proto-Zentralbanken dem heutigen Aufgabenspektrum angenähert hatte. Und deutlich später wurden die beiden absoluten Schwergewichte in der Notenbankszene gegründet, nämlich das Federal Reserve System, kurz die Fed, 1913, und die Europäische Zentralbank, die EZB, 1998. Und in Bezug auf die Aufgaben und Ziele der Zentralbanken ist zu sagen, dass die einzelnen Notenbanken zwar viele Gemeinsamkeiten aufweisen, aber durchaus auch subtile Unterschiede. Es würde, wie gesagt, wiederum den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, über alle Funktionen bis ins letzte Detail zu sprechen. Die Bandbreite ist nämlich enorm und umfasst aber beispielsweise die Ausgabe von Banknoten, das Halten von Währungsreserven und auch oftmals die Finanzmarktaufsicht. Aber für uns als Anleiheinvestoren ist es natürlich besonders wichtig, dass die Zentralbanken ihre geldpolitischen Ziele der Preisstabilität verfolgen.
Das ist auch das, wofür sie bekannt sind, wofür wir sie immer in den Nachrichten sehen und womit wir mitten im Kern des Themas wären, oder Wolfgang?
Ja, absolut. Also Preisstabilität, also die Inflations-, aber auch Deflationsbekämpfung ist natürlich eines der absolut übergeordneten Ziele von Zentralbanken im Allgemeinen. Für die EZB ist es sogar das Ziel schlechthin. Zwar spielt auch die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der EU eine Rolle, aber es ist doch ein untergeordnetes Ziel. Interessanterweise ist es bei der Fed in den Vereinigten Staaten etwas anders, weil neben der Preisstabilität werden in den USA als quasi gleich wichtige Ziele, nämlich auch ein hoher Beschäftigungsgrad in der amerikanischen Volkswirtschaft und moderate langfristige Zinsen definiert. Also wenn man so will, hat die Fed also gewissermaßen das Wohl und Wehe der amerikanischen Volkswirtschaft auf eine sehr holistische Art im Blick, wohingegen sich die EZB in erster Linie als Hüterin der Preisstabilität versteht. Und momentan muss man natürlich sagen, diesbezüglich allerdings eher mit überschaubarem Erfolg, denn die EZB definiert Preisstabilität als einen Anstieg des Verbrauchpreisindexes für das Währungsgebiet von unter, aber nahe 2% gegenüber dem Vorjahr. Und ja, da sind wir im Moment natürlich sehr weit entfernt.
Weit von
mit der Inflation. Ja, genau, mit der Inflationsrate im Euroraum zwischen 5% und 6% zum Zeitpunkt der Aufzeichnung heute.
Absolut, weit entfernt. Und du hast die Europäische Zentralbank, die EZB und ihre Ziele bereits angesprochen. Wir wollen uns heute auf die EZB konzentrieren. Eine spezielle Konstruktion, denn die EZB ist ja keine Landeszentralbank wie die Fed oder die Bank of England, die du durchs Fenster beinahe sehen kannst. Das ist ja in Deutschland die Bundesbank. Was zeichnet die EZB als europäische Zentralbank im Besonderen aus?
Ja, ich würde sagen, es sind zwei Dinge, die die EZB wirklich so besonders machen. Das erste ist, dass die EZB wirklich eine sehr neue und moderne Institution darstellt. Also wie andere Zentralbanken hatten eben Jahrhunderte Zeit, gewissermaßen das eigene Aufgabenspektrum langsam zu entwickeln und herauszuarbeiten. Aber die EZB, wie ich bereits gesagt habe, wurde ja erst 1998 gegründet. Und zweitens ist auch zu sagen, dass die EZB, und das hast du ja bereits angedeutet, eben nicht für die Währungspolitik eines einzelnen Landes zuständig ist, sondern für dieses suprastaatliche Gebilde der Euro-Währungsgemeinschaft. Und das macht die Aufgabe der EZB natürlich im Vergleich zu anderen Zentralbanken nicht einfacher, ganz im Gegenteil, muss man sagen. Und die einzelnen Mitgliedstaaten innerhalb der Eurozone können beispielsweise, obwohl natürlich die Wirtschaften miteinander verflochten sind, aber trotzdem können sie natürlich in ganz anderen Positionen wirtschaftlicher Natur sein, sodass es beispielsweise für Land A geboten sein könnte, Zinssenkungen durchzuführen, um Deflationssorgen abzuwehren und die Wirtschaft zu stimulieren. Wohingegen im Land B könnten diese niedrigen Zinsen dann allerdings zu einer ohnehin schon starken Wirtschaft, zu einer Überstimulation beitragen und Inflationsdruck entfachen. Aber die EZB kann eben nur ein einziges Zinsniveau für den gesamten Euroraum festlegen und somit eben nicht auf diese feinen regionalen Unterschiede reagieren. Und ganz konkret haben wir diese Problematik Anfang dieses Jahres gesehen. Im Englischen würde man einfach sagen, one size fits all, das ist die Politik, die die EZB machen muss. Hm. Und das wurde eben relevant in Bezug auf die Inflationsbekämpfung. Zwar muss man sagen, dass überall in der Eurozone Inflationsdruck zu spüren war, aber der war eben nicht homogen verteilt. Einige Länder, zum Beispiel im Baltikum, hatten eben deutlich höhere Inflationsraten zu verzeichnen als beispielsweise Frankreich. Aber die EZB konnte dann eben nicht die Zinsen selektiv für Estland oder Lettland stärker anheben als für Frankreich, sondern musste eben stattdessen eine einheitliche Geldmarktpolitik für diesen sehr heterogenen Euroraum erarbeiten und letztendlich implementieren.
Absolut. Europa ist ein Zusammenschluss von Staaten mit ganz, ganz besonderen Herausforderungen. Das haben wir ja auch in den diversen Krisen immer wieder gesehen, wie unterschiedlich die Länder sind. Aber wenn du jetzt auch die Fed eben angesprochen hast, die amerikanische Zentralbank, die muss ja auch Entscheidungen treffen, auch einheitliche Entscheidungen für einen heterogenen Wirtschaftsraum treffen.
Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Beispielsweise kann die Lage in Kalifornien natürlich ganz anders sein als die Lage in South Dakota. Und das macht die Entscheidungsfindung der Fed sicherlich auch relativ schwierig. Dennoch denke ich, dass die Komplexität des Mandats für die EZB dann doch nochmal eine Stufe höher anzusiedeln ist. Weil der Euroraum besteht ja aus weitgehend souveränen Staaten. Und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken, also beispielsweise der Bundesbank, der Banque de France und so weiter, die sitzen ja auch alle im EZB-Rat, also im obersten Beschlussorgan der EZB. Und dort kommt es ja wie sage ich das politisch korrekt am besten, können es ja doch mal zu gewissen kulturellen Grabenkämpfen kommen zwischen den traditionell eher konservativen Vorstellungen von Geldmarktpolitik, vor allem im Norden, und den Befürwortern einer mehr expansiven Geldpolitik im Süden Europas. Und ich denke, hier einen tragbaren Kompromiss zu finden, der der gesamten Eurozone sowohl wirtschaftlich, aber auch politisch-kulturell gerecht wird, das, denke ich, ist mitunter eine echte Herkulesaufgabe für die EZB.
Es geht um einen Kompromiss, im Grunde wie bei allen Themen in Europa. Und das Mandat ist nicht einfach. Um diesem schwierigen Mandat gerecht zu werden, welche Instrumente stehen der EZB da grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung?
Ja, wie gesagt, unser Format in dieser Podcast-Folge ist relativ limitiert. Deswegen ist es nicht möglich, leider auf alle Instrumente der EZB bis in kleinste Details zu sprechen zu kommen. Deswegen klammere ich hier ganz bewusst viele auch relevante Dinge aus und beschränke mich auf die zwei großen geldpolitischen Hebel der EZB. Und zum einen sind das eben ganz klassisch die sogenannten Offenmarktgeschäfte. Diese dienen der Steuerung der Zinsen im Euroraum. Vereinfacht gesagt, erhalten die Geschäftsbanken in Europa den Großteil ihres Geldes, also den Großteil ihrer Liquidität, gegen die Verpfändung von Sicherheiten an die EZB. Und das geschieht eben zu einem bestimmten Zinssatz, der als Hauptrefinanzierungssatz bezeichnet wird und der wichtigste Leitzins der EZB ist. Der Kernpunkt ist, dass die EZB über diesen Mechanismus der Offenmarktgeschäfte den Leitzins in der Eurozone kontrolliert. Und das ist auch wirklich alles klassische Zentralbankpolitik. Im Gegensatz hierzu steht der zweite Haupthebel der EZB, nämlich die Wertpapieraufkaufprogramme. Und diese wurden, zumindest bis sich die Marktteilnehmer letztendlich daran gewöhnt hatten, oftmals als unkonventionell bezeichnet. Und sie wurden auch erst seit der globalen Finanzkrise 2007, 2008 erstmals von der EZB überhaupt eingesetzt. Und hier ging es um die Unterstützung der Kreditvergabe im Euroraum und oftmals auch um die Beruhigung der Märkte durch den Kauf zinstragender Wertpapiere öffentlicher und später auch privater Emittenten. Und diese Kaufprogramme wurden übrigens nicht von der EZB direkt ausgeführt, sondern gewissermaßen an die nationalen Notenbanken der Eurozone delegiert, aber natürlich koordiniert durch die EZB. Deswegen ist es technisch gesehen nicht ganz richtig zu sagen, die EZB hat x Milliarden an Staatsanleihen gekauft. Das waren eigentlich die nationalen Notenbanken, die diese Käufe durchgeführt haben.
Aber koordiniert eben durch die EZB. Und genau. Schön wäre es ja, die Arbeit der Zentralbank würde immer koordiniert und ganz geordnet und gleichmäßig vonstatten gehen und so die Volkswirtschaften der Länder, der Mitgliedstaaten unterstützen. Tatsächlich aber haben wir ja in den vergangenen 15 bis 20 Jahren eine Zeit erlebt, die von einer ganzen Reihe von Krisen geprägt war. Denken wir nur an die Finanzkrise Ende der Nullerjahre oder die Corona-Pandemie, die natürlich noch viel aktueller in Erinnerung ist. Oft war die Rolle der EZB die eines Retters in der Not. Bitte Wolfgang, gib uns doch mal einen kurzen Abriss dieser Episode und der Rolle der EZB darin.
Ja, gerne. Also ganz wertneutral und ohne mir irgendein staatsrechtliches oder gar moralisches Urteil erlauben zu wollen, denke ich, kann man die Evolution der Geldpolitik der EZB wirklich als eine Serie von Überschreitungen einstmals roter Linien vor dem Hintergrund immer neuer Krisensituationen charakterisieren. Und das Stichwort globale Finanzkrise ist ja auch vorhin schon gefallen. In vielerlei Hinsicht stellt diese Finanzkrise wirklich eine Zäsur dar. Hier wurde zum ersten Mal ja sprichwörtlich der Rubikon überschritten in Bezug auf die bereits erwähnten Kaufprogramme. Und zwar im Juli 2009 begann die EZB mit dem Ankauf von Pfandbriefen, also sogenannten Covered Bonds, um den von der Finanzkrise stark beeinträchtigten Pfandbriefmarkt zu stützen. Und innerhalb eines Jahres injizierte die EZB etwa 60 Milliarden Euro in diesen Markt. Das klang damals nach sehr viel Geld, ist natürlich auch viel Geld. Aber wenn man das vergleicht mit späteren Programmen, wurde das natürlich klar in den Schatten gestellt. Dann der nächste Schritt war dann der Aufkauf von Staatsanleihen, der ab Mai 2010 stattfand. Und ein wichtiger Punkt, den ich hier machen möchte, es ging natürlich der EZB nicht darum, direkt Staatsfinanzierung zu betreiben.
Ja.
Daher wurden diese Staatsanleihen nicht am Primärmarkt gekauft, sondern am Sekundärmarkt. Also es floss kein Geld direkt von der EZB in den Staatshaushalt der emittierenden Staaten, was so rechtlich natürlich auch sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Aber man muss natürlich sagen, dass durch diesen Ankauf von Staatsanleihen in großen Volumen der Preis dieser Staatsanleihen anstieg. Das senkte natürlich die Rendite und damit die Refinanzierungskosten dieser Staaten. Das war ja auch natürlich Ziel der ganzen Übung. Also es fand keine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank statt, sondern eine indirekte Unterstützung. Und Volumina haben wir vorhin schon angesprochen, bei diesen Staatsanleihenkäufen stieß die EZB natürlich in andere Dimensionen an Volumina vor. Bis September 2012 wurden hier von der EZB Wertpapiere im Umfang von ungefähr 210 Milliarden Euro erworben.
Und schon waren wir deutlich dreistellig, ein gewaltiger Betrag, aber trotzdem sollte da auch da noch einiges folgen, was?
Ja, absolut. Und dann die nächste Stufe war dann die Rede des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, der hier in London auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, das war im September 2012, eine sehr, sehr berühmte Rede gab. Und die berühmtesten Worte aus dieser Rede waren "whatever it takes". Ich schrecke ein bisschen davor zurück, das als Blankoscheck zu bezeichnen, weil natürlich der Begriff Blankoscheck gerade im deutschsprachigen Raum historisch etwas vorbelastet ist, aber es trifft eigentlich relativ gut im Kern, denn bei dieser Rede, whatever it takes, ging es um die sogenannten outright monetary transactions und die es der EZB im Prinzip ermöglichen, in potenziell unbegrenztem Maße Staatsanleihen am Sekundärmarkt aufzukaufen.
Unbegrenzt, whatever it takes, so war es gemeint.
Genau, also es wurde nicht sofort durchgeführt, sondern es ging einfach darum, dass gewissermaßen die EZB signalisiert, dass, was immer auch nötig sein würde, getan wird, um den Markt zu stabilisieren und die Eurozone zusammenzuhalten. Und was ich auch noch sagen wollte, anfangs wurden diese Anleihekäufe der EZB noch sterilisiert. Und im Finanzjargon bedeutet diese Sterilisation, dass gewissermaßen eine Ausweitung der Geldmenge verhindert wurde. Also es wurde zwar Geld in das System injiziert durch die Ankäufe, aber gleichzeitig wurde dem System an anderer Stelle Geld wieder entzogen, sodass sich die Geldmenge im Prinzip konstant verhielt. Aber angesichts der sehr niedrigen Inflation zu jener Zeit entschied sich die EZB dann 2014, diese Sterilisation aufzugeben und Geldmengenwachstum zu erlauben. Und seit diesem Zeitpunkt spricht man dann auch von quantitativer Lockerung, auf Englisch heißt das Quantitative Easing. Und das war eben wieder so eine vormals rote Linie, die dann überschritten wurde. Und die Geldpolitik der EZB wurde dann ab diesem Zeitpunkt noch deutlich expansiver. Und in der Folge wurden dann immer neue Wertpapierkaufprogramme aufgelegt, die Volumina stiegen und neben Pfandbriefen und Staatsanleihen rückten dann auch andere Anleihetypen in den Fokus dieser Kaufprogramme. Seit 2016 kauft die EZB beispielsweise auch Unternehmensanleihen auf im sogenannten Corporate Sector Purchase Program, CSPP. Und anders als bei den Staatsanleihen nimmt hier die EZB auch am Primärmarkt teil, also bei Neuemissionen. Und somit finanziert die EZB zu einem gewissen Teil direkt Unternehmen in der Eurozone. Und das war eben auch wieder so eine Sache, die man sich ein paar Jahre vorher noch wirklich schwer hätte vorstellen können.
Wieder eine Art roter Linie, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht?
Genau. Also diese Überschreitung der roten Linien zieht sich gewissermaßen wie ein roter Faden durch diese Podcast-Episode. Entschuldige bitte das fürchterliche Wortspiel. Und auf jeden Fall, neben diesen Unternehmensanleihen wurden aber auch weiterhin Pfandbriefe und Staatsanleihen weitergekauft und zusätzlich auch noch Asset-Backed Securities. Und alle diese Programme fasst die EZB zusammen unter dem Stichwort APP, Asset Purchase Program. Und die Dimensionen dieses APP sind wirklich beachtlich, also gelinde gesagt. Die APP-Bestände in der Bilanz der EZB betragen momentan, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, mehr als 3 Billionen Euro. Also eine Billion, das ist eine 1 mit 12 Nullen, das sind also 1000 Milliarden, eine Million Millionen. Also bloß einfach nochmal, um die Dimensionen sich zu vorstellen, also 3 Billionen, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Betrag, der hier an Beständen in den EZB-Büchern steht. Und dann wurde auch noch 2020, um die Effektivität der Geldpolitik in der Eurozone während der Covid-19-Pandemie zu wahren, darüber hinaus noch dieses Pandemie-Notfallprogramm aufgelegt. Der englische Titel lautet Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP. Einige Marktteilnehmer verwenden auch den Begriff PEP, den ich sehr charmant finde, deswegen werde ich den auch in der Folge verwenden. Und die PEP-Bestände betragen dann weitere 1,7 Billionen Euro, also zusätzlich noch zu den APP-Beständen. Also natürlich, die PEP-Bestände sind niedriger als die APP-Bestände, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die PEP-Bestände in sehr, sehr kurzer Zeit rapide aufgestockt wurden. Und damit stellten sie einen sehr, sehr spürbaren Markteingriff dar und sollten das ja auch darstellen, um während der Pandemie eben für Stabilität an den Märkten zu sorgen. Und das bisher Gesagte bezieht sich ja dann eigentlich nur, also auf die roten Linien in Bezug auf die Aufkaufprogramme. Ich habe noch gar nicht die Zinsseite besprochen, weil zusätzlich fuhr die EZB eben auch eine Politik der extrem niedrigen, mitunter sogar negativen Zinsen.
Absolut, und zwar über einen ziemlich langen Zeitraum. Aber jetzt sind wir tatsächlich seit etwa anderthalb Jahren, leben wir wieder in einem neuen Zeitalter, nicht? Mit dem Ausbruch des Krieges, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, begann eine wirtschaftlich schwierige Zeit, geprägt von rasant steigender Inflation, wie wir es lange nicht kannten. Die EZB musste sich nun, wie viele andere Notenbanken, von der Rolle eines Big Spenders, wenn ich das so nennen darf, verabschieden und eine restriktive Geldpolitik fahren. Was ist da genau passiert?
Ja, also absolut. Ich denke, es ist keine Übertreibung hier zu sagen, dass wir im vergangenen Jahr wirklich einen spektakulären Paradigmenwechsel in Bezug auf die Geldpolitik der EZB miterleben durften. Mussten. Und nicht nur die EZB, sondern eben auch andere Zentralbanken haben diesen U-Turn wirklich entsprechend durchschritten. Und was ich vorhin gesagt habe, es gab also diese schrittweise Evolution hin zu einer immer expansiveren Geldpolitik. Aber das fand wirklich ein absolut jähes Ende. Und der Grund, wie du auch schon angedeutet hast, liegt wirklich im fundamentalen Wandel der Inflationsdynamik. Also man könnte auch sagen, dass die EZB sich eine ultra-expansive Geldpolitik nur so lange erlauben konnte, wie kein Inflationsdruck in der Eurozone bestand. Ja, ja. Aber mit Rückkehr der Inflation, und wir können natürlich sehr, sehr lange diskutieren, ob und inwiefern die Politik der EZB und anderer Zentralbanken überhaupt erst zu diesem Emporschnellen der Inflation beigetragen hat. Aber seit dem Rückkehr der Inflation hat sich die Lage natürlich komplett geändert. Die EZB ist voll im Inflationsbekämpfungsmodus. Ja. Und es wurden einerseits natürlich die Zinsen stark angehoben. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das sehr sperrige deutsche Wort Hauptrefinanzierungssatz, der ist, wie gesagt, der wichtigste Leitzins der EZB, der lag Mitte vergangenen Jahres noch bei 0%. Ein Jahr später, zum Aufzeichnungszeitpunkt dieser Podcast-Episode, liegt er nun bei stolzen 4,25%. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke und beachtliche Bewegung im Zinsniveau. Und dieses Niveau 4,25%, das wurde auch zuletzt im Jahr 2008, also noch bevor die Folgen der globalen Finanzkrise voll durchschlugen, erreicht. Und damit kann man also wirklich sagen, dass die Phase der Niedrig- und Negativzinspolitik der EZB bis auf Weiteres beendet ist.
Absolut. Und du hast jetzt gerade die Tragweite dieser Zinswende der EZB beschrieben und uns ja vorhin viel über die Ankaufprogramme erzählt. Wie sieht es denn in Bezug auf diese anderen großen Hebel der EZB, auf die Ankaufprogramme in diesem neuen Zeitalter aus?
Ja, also parallel zur Anhebung der Zinsen hat sich auch der Wind in Bezug auf die Anleihekaufprogramme komplett gedreht. Also sprechen wir wieder zuerst über die APP, also die Asset Purchase Program. In Bezug auf das APP finden also seit Juli 2022 keine Nettokäufe mehr statt. Also die Bilanzsumme wächst nicht mehr. Mhm. Allerdings wurde die Bilanzsumme noch lange Zeit konstant gehalten. Also immer, wenn der Nennwert einer Anleihe in den Büchern der EZB nach Ablauf der Laufzeit zurückbezahlt wurde, wurde dieser Geldbetrag dann in neue Anleihen reinvestiert. Aber seit Februar bis Juni 2023 wurden dann nur noch teilweise diese Reinvestments oder Reinvestitionen durchgeführt. Und ab Juli 2023 wurden diese Reinvestitionen dann komplett gestoppt, sodass sich also die APP-Bestände mit der Zeit verringern. Aber es soll kein falscher Eindruck entstehen, die EZB verkauft nicht aktiv die Anleihen in den Büchern, sondern die Bilanzsumme wird immer kleiner, weil natürlich die Anleihen ihre Endfälligkeit erreichen und der Nennwert zurückbezahlt wird. Dann das PEP, habe ich auch vorhin schon erwähnt, also Pandemic
Emergency Programm, genau.
Ja. Genau, da finden parallel auch keine Nettokäufe mehr statt. Allerdings wird die Bilanzsumme nach wie vor durch vollständige Reinvestition von Vermögenswerten, Stand heute, bis mindestens Ende 2024 aufrechterhalten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass auch diese Politik bald auf den Prüfstand gestellt wird.
Also das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, der Blick richtet sich jetzt vor allem auf dieses Instrument PEP, das Pandemieprogramm. Was können Investoren deiner Meinung nach da nun erwarten?
Ja, also nochmal vielleicht, um Klarheit herzustellen. Wie gesagt, Stand heute finden keine Nettoinvestitionen mehr statt. Aber die Bilanzsumme wird über diese Reinvestitionen bis mindestens Ende 2024 konstant gehalten.
Das steht sozusagen, ja.
Genau, also das ist im Moment Stand der Dinge. Also das heißt, dass die EZB über die nationalen Notenbanken jeden Monat nach wie vor große Anleihen, große Summen in diese Anleihen investiert, um eben diese Reinvestments durchzuführen. Aber vor dem Hintergrund hoher Inflationsraten und hartnäckig hoher Inflationsraten im Euroraum und auch mit der Überwindung der Pandemie, und wie gesagt, der Name gibt es ja schon her, PEP, das P steht für Pandemic, fragen sich jetzt natürlich viele Marktteilnehmer, ob diese Reinvestitionen auch überhaupt noch statthaft und zielführend sind. Und ich denke, ein Grund, warum die EZB vielleicht etwas zögert, diese PEP-Reinvestitionen aufzugeben und damit die Größe und Bedeutung des PEP zu verringern, besteht in der großen Flexibilität, die ihr dieses Programm wirklich bietet. Denn anders als bei der APP, wo es also wirklich einen strengen Verteilungsschlüssel nach Ländern gibt, ist die EZB bei der PEP viel, viel freier in ihrer Handhabe. So können die beispielsweise die PEP-Anleihekäufe verstärkt unter Umständen in die Peripherieländer gelenkt werden, um dort besonders stützend einzugreifen. Und diese Flexibilität wäre beispielsweise bei der Bekämpfung einer neuen Euro-Krise aus EZB-Sicht natürlich sehr, sehr wertvoll und nützlich. Und man könnte sich vorstellen, dass beispielsweise verstärkt italienische Staatsanleihen gekauft werden, um dort eine Krise gezielt bekämpfen zu können. Und dann müsste die EZB eben nicht, anders als bei APP, nach einem Verteilungsschlüssel verstärkt deutsche Staatsanleihen zusätzlich kaufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die EZB eine gewisse Hemmschwelle hat, die Flexibilität, die ihr das PEP bietet, wirklich zu schnell aufzugeben.
Ja, ich verstehe, weil es eben eine viel zielgerichtetere Einflussnahme ermöglicht. Und du hast jetzt eben einmal das Beispiel italienische Staatsanleihen gebracht. Vielleicht noch einmal ein bisschen zur Erklärung, was genau ist mit Peripherieländern gemeint und wie können diese Auswirkungen dann für andere Peripherieländer aussehen?
Ja, also im Englischen verwendet man oft den Begriff Periphery, also Peripherie, für die südlichen Mittelmeeranrainerstaaten der Eurozone, also hauptsächlich Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Und als Gegensatz zu dieser Peripherie bezeichnet man dann als Core, also Kernländer der Eurozone, die restlichen Länder, also beispielsweise Deutschland oder die Benelux-Staaten. Und was man gesehen hat historisch, während der Euro-Krise von 2010 bis 2012 kam es zu einer großen Aufspreizung der Staatsanleihenrenditen zwischen diesen Kernländern auf der einen Seite und den Peripherieländern auf der anderen Seite. Investoren wurden eben sehr, sehr nervös, was die Integrität der Eurozone betrifft und dann eben auch besonders nervös auf beispielsweise italienische Staatsanleihen. Und diese wurden dann mitunter mit einem sehr hohen Risikoaufschlagsprämie, also einem sogenannten Spread, gegenüber als sicher erachteten deutschen Staatsanleihen gehandelt, was dann wiederum die Refinanzierungskosten Italiens relativ gesehen in die Höhe trieb.
Ja, ja.
Und während der Corona-Krisensituation befürchtete man, dass sich dieser Peripherie-Kern-Spread in nicht nachhaltig Regionen wieder ausweiten könnte. Und ich denke, auch diese Sorge war nicht wirklich unbegründet, weil durch die Pandemie kam es natürlich zu einem temporären Zusammenbruch der Tourismusindustrie und das traf die Mittelmeerländer natürlich überproportional hart,
verglichen
mit den Kernländern. Also deswegen die Intention war klar, hier ein Instrument zu schaffen, das bewusst flexibel gehalten wurde, um im Falle des Falles wirklich verstärkt auch Peripherieanleihen aufkaufen zu können, ohne sich an einen Verteilungsschlüssel halten zu müssen. Also für die EZB ist das PEP also gewissermaßen ein Spread-Management-Instrument, um die relativen Finanzierungskosten der Peripherieländer im Krisenfall gezielt und selektiv unter Kontrolle halten zu können.
Ich verstehe. Und was bedeutet dieses Szenario, das du da gerade aufgezeigt hast, jetzt für institutionelle Investoren?
Also wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die Reinvestitionen im PEP-Programm aufgegeben werden und damit die Größe und die Bedeutung des PEP abnimmt, dann ist das für sich genommen erstmal eine negative Entwicklung für die Peripherieländer. Weil dadurch würden natürlich die Staatsanleihen dieser Länder relativ gesehen riskantere Anlageobjekte werden. Und Investoren würden dann unter Umständen höhere Risikoprämien, also höhere Spreads gegenüber beispielsweise deutschen Staatsanleihen einfordern. Und das würde zu einer Underperformance von diesen Peripherieanleihen gegenüber Anleihen aus den Kernländern der Eurozone führen. Aber wie gesagt, Stand heute finden die Reinvestitionen bis mindestens Ende 2024 statt. Ich wollte allerdings hier nur hinausgehen, dass ich hier ein gewisses Risiko sehe, dass sich diese EZB-Politik in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht ändern könnte. Und das könnte dann natürlich gewisse Folgen am Markt nach sich ziehen.
Aber genau das, in dieses Szenario reinzuschauen, das ist ja auch eure Aufgabe als Experten bei M&G Investments. Wie geht ihr als Vermögensverwaltungsprofis denn mit dieser Thematik ganz konkret um?
Also ganz generell als Portfolio-Manager ist es meine primäre Aufgabe, Risiken und Chancen gegeneinander aufzuwiegen und meine Portfolios dann dementsprechend aufzustellen. Und ich habe schon über die gewissen Risiken von Anleihen aus Peripherieländern gesprochen und wie sich da eine mögliche Änderung der Politik der EZB in Bezug auf die PEP Reinvestments auswirken könnte. Aber die Risiken sind natürlich nur eine Seite der Medaille. Ich muss natürlich auch auf die Chancen hinaus und diese evaluieren. Und im Bereich Unternehmensanleihen gibt es nach wie vor eine ganze Reihe von Emittenten aus den Peripherieländern, bei denen ich die Bewertungen am Markt wirklich immer noch sehr, sehr interessant finde. Und diese möchte ich auch weiterhin in meinen Portfolios halten, weil der mögliche Ertrag für mich die potenziellen Risiken mehr als ausgleicht. Aber das ist immer natürlich eine Einzelfallentscheidung. Und in Bezug auf andere Emittenten, beispielsweise auf der Peripherie, habe ich sehr wohl Positionen abgebaut, weil hier aus meiner Sicht eben Risiko und Ertrag nicht mehr in einem besonders attraktiven Verhältnis zueinander stehen.
Ganz genau, so sieht die Arbeit eines aktiven Fondsmanagements aus. Lieber Wolfgang, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Arbeit der Zentralbanken. Wir sind schon am Ende der ersten Folge unserer neuen Staffel des Podcasts Investment Business angelangt. In der nächsten Folge werden wir beide uns über Euro Corporate Bonds mit Investment Grade unterhalten. Ein gerade wirklich extrem spannendes Thema für Investoren. Und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch. Wolfgang, nochmals vielen Dank und alles Gute und bis dahin.
Ja, auch dir vielen Dank, Christoph. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dann.
Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen. Und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.